ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer und bei mir im Studio ist mein Kollege Benjamin Köhn. Hallo Benjamin.
Hallo Max.
Ja, und wir sind heute in einer etwas seltsamen Situation, denn wir haben heute in unserer Sendung ein Thema, das wir gerade vor ein paar Folgen schon mal hatten. Aber die Lage der Welt, sie zwingt uns gewissermaßen dazu, hier weiterzumachen. Denn Anfang des Jahres, da haben meine Kollegen Christoph Kehlbach und Philipp Rayon schon über die Krise des Völkerrechts gesprochen. Damals der Anlass, die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA. Und nun erleben wir den Krieg im Nahen Osten, den die Angriffe der USA und Israels auf den Iran ausgelöst haben. Militärische Gewalt, so könnte man meinen, und nicht zwischenstaatliches Recht gewinnt die Oberhand in den internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert. Was wird aus dem Völkerrecht generell? Diese Frage wollen wir heute besprechen und ich freue mich, dass wir verbunden sind mit Anne Peters. Sie ist Expertin für Völkerrecht, Direktorin des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und unter anderem Mitglied im Völkerrechtswissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Hallo Frau Peters.
Ja, hallo. Sehr schön, dass wir sprechen können. Die Lage entwickelt sich ja extrem dynamisch, deswegen müssen wir schauen, was jetzt gerade los ist und wie das zu bewerten ist.
Und deshalb haben wir uns auch das etwas allgemeinere Thema Zukunft des Völkerrechts ausgesucht. Frau Peters, die große Mehrheit der Völkerrechtsexperten, ich bleibe jetzt doch mal aktuell, die sagt, die Angriffe der USA und Israels auf den Iran, die sind völkerrechtswidrig. Sie verletzten das völkerrechtliche Gewaltverbot aus der UN-Charta. Lassen Sie uns mal zwei Aspekte doch am Anfang anschauen, mit denen die Attacken dennoch politisch derzeit gerechtfertigt werden. Da ist einmal das iranische Atomprogramm. Der Iran versucht, die Atombombe zu bekommen und hat eben das politische Programm, den Staat Israel zu vernichten. Bundeskanzler Merz hat auch gerade vor kurzem nochmal gesagt, bei seinem Besuch in Washington, dass der Iran vielleicht nur wenige Wochen von der Bombe entfernt gewesen sei. Und ich frage mich, ist das nicht so gefährlich, dass ein Angriff auf den Iran vielleicht doch gerechtfertigt sein könnte?
Ja, aber da muss man erstmal schauen, ob diese Fakten oder diese Behauptungen, ob das irgendwie tatsachengestützt ist. Also es gibt andere, die sagen, davon sei der Iran weit entfernt. Ich habe auch schon mal mit einem iranischen Kollegen gesprochen, der hat gesagt, diese Parolen, Tod den USA, Tod Israel, das sei nicht so wörtlich zu nehmen. Das sei einfach so eine Floskel, die da so üblich sei, die schon immer sagen würden. Also grundsätzlich ist es so, dass das Völkerrecht eigentlich die Anwendung militärischer Gewalt verbietet. Nur mit zwei Ausnahmen. Das erlaubt nämlich Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat oder Selbstverteidigung. Und Selbstverteidigung wird ja hier auch angeführt, jetzt von den USA und auch von Israel. Aber die UN-Charta und auch das ungeschriebene Völkerrecht erlauben Selbstverteidigung nur im Fall eines bewaffneten Angriffs. Und der bewaffnete Angriff muss entweder schon angefangen haben oder er muss unmittelbar bevorstehen und es muss auch sichtbar sein, dass er unmittelbar bevorsteht. Und das ist hier nicht der Fall gewesen und deswegen ist das so ein Präventivschlag, der jedenfalls nach dem geltenden Völkerrecht, so wie sich es jetzt darstellt, nicht gerechtfertigt ist.
Ein zweites Argument, was ja dann vorgebracht wird, ist, dass das iranische Regime in den letzten Monaten Massaker an der eigenen Bevölkerung, an der Opposition begangen hat und auch die Gefahr solcher Unterdrückungsmaßnahmen aktuell noch besteht. Und deswegen wird ja hervorgebracht, dass eben eine humanitäre Intervention möglich sein kann, um diese massiven Menschenrechtsverletzungen zu stoppen oder zu verhindern. Was sagen Sie dazu?
Ja, die humanitäre Intervention wurde zum Beispiel auch angeführt im Fall der NATO-Intervention im Kosovo 1999 und viel früher auch, Ende des 19. Jahrhunderts, wurde immer davon geredet, wenn europäische Staaten zum Beispiel zum Schutz von Christen, gerade auch im Nahen Osten, einschreiten wollten. Also das ist eine Rechtsidee, die einfach sehr, sehr missbrauchsanfällig ist. Und deswegen ist das insbesondere nach dieser Kosovo-Intervention, die sehr zwiespältig beurteilt wird jetzt im Nachhinein, hat sich die Rechtslage dahingehend entwickelt, dass man sagt, nein, das darf jedenfalls nicht einseitig gemacht werden, sondern eigentlich auch nur unter dem Schirm der Vereinten Nationen mit einer Sicherheitsratsautorisierung. Es gibt noch eine andere Vokabel in dem Zusammenhang, nämlich die Schutzverantwortung. Und das ist eigentlich eine bisschen andere Sichtweise, dass gesagt wird, man muss, um Menschenleben zu retten, wenn also wirklich schwerste Verbrechen drohen, Völkermord, Massaker, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass dann unter Umständen sogar die internationale Gemeinschaft zum Einschreiten verpflichtet ist. Und diese Idee, die ist entstanden nach dem Völkermord in Ruanda. Also ich selbst bin da auch ein bisschen zwiespältig, aber hier haben die USA oder Israel das auch noch nicht mal angeführt, als die iranische Regierung die Proteste blutig niedergeschlagen hat und vielleicht sogar zigtausende von Menschen getötet hat und inhaftiert hat. Da hat dann Trump zwar gesagt, ja, Hilfe ist unterwegs, aber jetzt, als es dann jetzt losging, ist überhaupt nicht mehr die Rede davon.
Jetzt kann man sich fragen, nochmal zur humanitären Intervention, wenn man das beides zugrunde legt, was Sie jetzt gesagt haben, im geltenden Völkerrecht sind diese beiden Ausnahmetatbestände vom Gewaltverbot, also einmal hier so eine Präventivsituation oder die humanitäre Intervention oder Schutzverpflichtungssituation eigentlich nicht gegeben. Aber können Sie sich quasi auch hineinversetzen in diese Argumentation, dass man sagt, ja, ist vielleicht aber nicht doch das Völkerrecht dahingehend weiterzuentwickeln? Dann gibt es da so ein Bedürfnis gewisserweise, auch ein normatives Bedürfnis, dass man da die Realität abbildet. Denn es kann ja historisch schon mal so eine Situation sein, das sind schwerste Menschenrechtsverletzungen, was weiß ich, es gibt wirklich eine genozidale Situation. Ich habe im Kopf noch, was weiß ich, Bosnien, Srebrenica oder sowas. Und da muss dann ein Teil der Staatengemeinschaft einfach das Heft in die Hand nehmen. Können Sie sich vorstellen, dass sowas normativ mal dann doch gerechtfertigt sein könnte und das Völkerrecht sich da auch weiterentwickelt?
Kann ich mir vorstellen, und ich habe ja auch schon erwähnt, eine Situation, nämlich der Völkermord in Ruanda, in dem 800.000 Mitglieder der Gruppe der Tutsi abgeschlachtet wurden. Das war eigentlich so eine Situation. Und da haben sich die Vereinten Nationen zurückgezogen und die anderen Staaten haben eben gerade nichts gemacht. Und daraufhin ist die Idee dieser Schutzverantwortung entstanden. Und jetzt zum Beispiel im Sudan hat gerade kürzlich auch eine Expertenkommission der Vereinten Nationen Massaker und Völkermordähnliche Vorgänge durch solche Milizen an gewissen Volksgruppen festgestellt. Also eigentlich wäre das eine Situation, wo die Wahrnehmung dieser Schutzverantwortung aus meiner Sicht gerechtfertigt wäre, aber da tut die internationale Gemeinschaft eben nichts. Und das ist dann gerade der Vorwurf der selektiven Anwendung. Ne?
Das ist ein gutes Stichwort, da tut die internationale Gemeinschaft nichts. Es spielt ja im Völkerrecht immer eine ganz große Rolle, wirklich was Staaten tun und auch wie sie reden über Ereignisse in den internationalen Beziehungen, wie man handelt und wie man darüber redet. Jetzt ist es ja so, dass eben nicht nur die USA und Israel angegriffen haben, sondern auch wichtige Staaten des Westens zum Beispiel sich sehr zurückgehalten haben im Hinblick auf die Völkerrechtswidrigkeit dieser jetzigen Angriffe. Auch die Bundesregierung zum Beispiel hat sich sehr zurückgehalten, beziehungsweise teilweise, Herr Merz, jetzt auch gerechtfertigt, dass Israel und die USA vorgehen mit ihren Einsätzen im Iran. Welche Rolle spielt denn diese Einschätzung durch Staaten? Wird hier, ich sage es mal ganz platt, wird hier gerade neues Völkerrecht gemacht?
Das ist nicht ausgeschlossen, wenn es auch nicht ganz so schnell geht. Ne? Also Völkerrecht gibt es in Form von Verträgen, auch zum Beispiel die Charta der Vereinten Nationen, in der das Selbstverteidigungsrecht drinsteht, ist auch ein solcher Vertrag. Und es gibt auch ungeschriebenes Völkerrecht, das sogenannte Völkergewohnheitsrecht. Und das entsteht durch das Verhalten der Staaten, also was sie machen oder was sie nicht machen, und durch die Äußerung einer Rechtsüberzeugung. Es kann sein, dass sich durch solche Äußerungen, zum Beispiel das Selbstverteidigungsrecht, weiter nach vorne verschiebt. Und es gab auch immer mal Phasen, wo das passiert ist. Zum Beispiel hat sich das Selbstverteidigungsrecht, würde ich sagen, verschoben in Bezug auf Terrorakte. Also wenn der bewaffnete Angriff zum Beispiel von diesem islamischen Staat ausgeht, da hat jetzt sogar das Bundesverfassungsgericht akzeptiert, dass das dann wohl auch ein Grund ist, um Selbstverteidigung auszuüben. Aber diese Verschiebungen, die brauchen erstmal eine gewisse Zeit. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Und was auch noch wichtig ist, also ein Hauptproblem ist ja, wenn die Staaten nicht kritisieren, was jetzt passiert und die Völkerrechtsverstöße nicht benennen, was aus politischen Gründen absolut verständlich ist. Und in moralischer Hinsicht sind wir auch in einem gewissen Dilemma. Und dieses Schweigen, dieses Nicht-Kritisieren, das Fehlen von Protest, das kann zu solchen Verschiebungen führen. Aber nicht von heute auf morgen.
Aber dann jetzt nochmal ganz konkret, welche Optionen gibt es denn jetzt eigentlich, die das Völkerrecht bereithält, quasi die jetzt schon anerkannt sind in so einer Situation, um dieser Lage zu entgegnen?
Das Design der Charta der Vereinten Nationen ist, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine militärische Aktion autorisieren darf. Und er darf das übrigens auch schon bevor ein bewaffneter Angriff stattfindet. Also hier wäre eigentlich das Idealszenario, so wie es auf dem Papier vorgedacht ist, dass schon im Fall von Anhäufung von Massenvernichtungswaffen, auch wenn das noch kein direkt unmittelbar bevorstehender Angriff ist, dass der Sicherheitsrat darin eine Friedensbedrohung sehen kann. Das hat er zum Beispiel im Fall der Anhäufung von Massenvernichtungswaffen durch diesen damaligen Diktator im Irak, Saddam Hussein, hat der Sicherheitsrat das mehrfach festgestellt. Und auch hier in Bezug auf Iran hat ja die Atomenergiebehörde auch mehrfach festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen aus den Überwachungsverträgen verletzt und die nicht richtig das kontrollieren lässt und so weiter. Aber der Sicherheitsrat in der jetzigen politischen Konstellation hat er keinen Militärschlag ermächtigt, weil aufgrund des Vetorechts der P5, also der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, zu denen auch China und Russland gehören, eine solche Resolution nicht zustande kommt. Und deswegen, ja, das kann man sagen, ist eine Blockade oder eine Lähmung des Sicherheitsrats. Und so eine Situation hatten wir eigentlich über lange Zeit nach Gründung der Vereinten Nationen bis 1989/90 hatten wir das auch schon mal. Und wegen dieser Lähmung kommt dann eben die Idee auf, dass einzelne Staaten da in diese Lücke reingehen müssten. Aber das führt zu den Problemen und den Missbräuchen und so weiter.
Das heißt, man merkt ja schon an Ihren Ausführungen, dass es da doch eine Dysfunktionalität im Völkerrecht gibt. Deswegen frage ich jetzt mal ganz blöd, wirkt das Völkerrecht denn überhaupt noch in Fragen von Krieg und Frieden?
Man darf natürlich nicht vergessen, dass es 193 Staaten auf der Welt gibt, die vielleicht dann mit Hunderten von Staaten Grenzen haben und sich nicht gegenseitig überfallen. Ne? Das heißt, die meisten Staaten beachten das Gewaltverbot. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die beachten es nicht deshalb, weil Gewaltanwendung völkerrechtlich verboten ist, sondern weil sie das ohnehin nicht vorgehabt haben, weil sie das gar nicht wollen und weil sie es auch nicht können. Ne? Die Hauptadressaten dieses Gewaltverbots sind natürlich die militärisch starken Großmächte. Und da hat es immer schon Probleme gegeben, also insbesondere die USA in den 80er Jahren haben immer wieder Interventionen und Militäraktionen in Lateinamerika, Mittelamerika gemacht, sodass immer wieder schon das Gewaltverbot für tot gesagt wurde zwischendurch. Aber die anderen Staaten haben dann doch immer noch wieder sich darauf berufen. Es hat dann teilweise juristische Nachspiele gegeben. Zum Beispiel, finde ich jetzt ganz wichtig für die heutige Situation, der Irakkrieg 2003. Der war auch völkerrechtswidrig, weil es keine Ermächtigung der Vereinten Nationen gab. Und da hat das Vereinigte Königreich, hat ja da sehr stark unterstützt, die USA. Aber das hat ein sehr großes Nachspiel, auch juristisches Nachspiel in England gegeben. Die Rechtsberaterin der Regierung ist damals zurückgetreten. Es gab Strafanklagen gegen Tony Blair. Es gab sogar Klagen von Soldaten, die da in dem Krieg waren. Es gab da eine große Untersuchungskommission. Also diese Völkerrechtswidrigkeit, also zwar hat England mit den USA da das Völkerrecht gebrochen, aber das hat jetzt dazu geführt, dass England jetzt sich ein bisschen zurückhält und das war auf jeden Fall nicht irrelevant.
Mhm. Frau Peters, ich finde diesen Gedanken, diesen historischen Gedanken sehr interessant, dass das Völkerrecht quasi sich normativ immer gegen eigentlich Realitäten entwickelt hat und entwickeln musste. Irak 2003 ist ein gutes Beispiel. Ich mache jetzt die Wunde noch ein bisschen mehr auf und würde sagen, Sie haben mal genau zu dieser Frage, an der wir jetzt sind, wie wirkmächtig ist das Völkerrecht in Fragen von Krieg und Frieden, im Spiegel einen Artikel geschrieben und da haben Sie die völkerrechtliche Rhetorik von Wladimir Putin und Donald Trump verglichen. Ich frage jetzt auch mal wieder ganz direkt, wer ist denn schlimmer? Welche Strategie der Verachtung sozusagen des Völkerrechts ist schlimmer, Putin oder Trump?
Ja, da können wir uns jetzt lange drüber streiten. Also Putin hat 2014, als er die Krim überfallen hat und auch 2022 mit der Großinvasion in der Ukraine, tatsächlich offiziell einen Brief an den Sicherheitsrat geschrieben, so wie das auch vorgesehen ist, und sich auf Selbstverteidigung berufen gegen die NATO. Er hat auch noch andere Argumente angeführt, zum Beispiel humanitäre Intervention auch zum Schutz von russischstämmigen oder Russen in der Ukraine. Dann hat er auch noch angeführt eine Einladung der östlichen Regionen in der Ukraine. Also das waren völkerrechtliche Argumente, die aber so daneben waren, dass sie vollkommen lachhaft, also zynisch eigentlich waren. Ne? Und Trump hat eine ganz andere Strategie. Er hat ja auch kürzlich, nachdem ich den Spiegelartikel geschrieben habe, also jetzt gerade sehr kürzlich, ja nochmal gesagt, auf direkte Frage, I don't need international law. Ich brauche kein Völkerrecht. Mein einziger Kompass ist mein eigenes Gewissen und mein eigener Verstand. Also das ist einfach das komplette Auschecken aus dem Völkerrecht, ne? Und diese beiden Strategien sind zwar unterschiedlich, aber sind beide gleich schlimm, würde ich sagen. Weil das von Putin ist so offensichtlich, dass man ihn gar nicht mehr darauf behaften kann. Also normalerweise würde man sagen, wenn jemand sich der Sprache des Rechts bedient, dann ist das eigentlich besser, als wenn er komplett auscheckt, weil man ihn dann an dem Punkt dann auch behaften kann, also festhalten kann und sagen, hallo, du behauptest hier Selbstverteidigung, da müssen aber gewisse rechtliche Voraussetzungen vorliegen, eben zum Beispiel ein unmittelbarer bewaffneter Angriff und so, das liegt hier alles nicht vor, sodass man dann Kritik auch üben kann. Ne? Wenn man ganz auscheckt und sagt, ich halte mich sowieso an gar nichts, dann kann man auch keine Kritik üben. Aber ich will jetzt auf keinen Fall sagen, das, was Putin macht, ist besser, weil der Kipppunkt ist auf jeden Fall auch bei Putin überschritten. Ja? Und das ist natürlich der absolute Zynismus, dass Putin jetzt sagt, hier wird eine Aggression begangen und verbietet, dass seine Militär-Spezialoperation als Aggression bezeichnet wird. Übrigens auch in China ist es verboten, das Wort in den Mund zu nehmen.
Ja, und ich finde diese sprachliche Analyse, in Anführungszeichen, die Sie da gemacht haben, die führt auch noch zu einem dritten Punkt. Also zwischen quasi den zynischen Lügnern und den zynischen Verächtern, die sich ganz rausnehmen, gibt es ja schon immer auch noch so eine dritte Ebene, die das Völkerrecht eigentlich sehr ernst nehmen will, aber schon immer eigentlich der westlichen Welt nach eben, ich sag jetzt mal 1948, Gründung der Vereinten Nationen, vorgeworfen haben, ja, das ist eure normative Ordnung und die dient eigentlich dazu, dass ihr eigentlich eure Interessensdurchsetzung mit Mitteln des Rechts dann im Grunde nur bemäntelt. Das ist diese berühmte Doppelmoral, die aber, glaube ich, schon eine große Rolle spielt. Was würden Sie sagen in der Entwicklung des Völkerrechts?
Ja, ja, absolut. Das ist das große Thema, dass die Staaten des globalen Südens sich über den Tisch gezogen fühlen und sagen, dass das ganze Völkerrecht, so wie es historisch entstanden hat, letztlich den Staaten des Westens und des Nordens wesentlich mehr nützt als ihnen. Ne? Das ist zwar eine Übertreibung, weil viele Institute den Staaten, die aus der Kolonisierung hervorgegangen sind, auch nützt, aber da ist auch was dran, denn das Völkerrecht, ich hatte zwar eben gesagt, das basiert auf Verträgen und dem Gewohnheitsrecht und diese Verträge, die werden ja nur geschlossen, wenn beide oder mehrere Parteien bei einem multilateralen Vertrag auch zustimmen. Ne? Das heißt, eigentlich müsste man denken, dass solche Verträge eigentlich viel mehr Rücksicht nehmen, weil ja anders als in einem Gesetz, was jetzt in Deutschland zum Beispiel durch die Mehrheit verabschiedet wird, werden kann, das ist ja dann die Minderheit, die muss dann halt sehen, wo sie bleibt. Ne? Aber bei dem Vertrag, da haben ja dann die Staaten des globalen Südens auch zugestimmt. Aber der Knackpunkt ist, dass die Machtverhältnisse so ungleich verteilt sind, also wirtschaftliche und politische Macht, dass die schwachen Vertragspartner sehr oft über den Tisch gezogen werden können. Ja? Sie können zwar formal zustimmen, aber sie müssen dann faktisch irgendwie auch zustimmen. Und das ärgert die natürlich sehr. Und das ist auch ein Punkt, der mit diesem Schlagwort ja Ende der liberalen Ordnung auch mit bezeichnet wird, weil die liberale Ordnung, also liberal hat natürlich viele Bedeutungen, aber liberal heißt auch, dass letztlich mehr so die formale Staatengleichheit in dem Fall nur beachtet wird, aber nicht die materiellen Bedingungen. Und die werden ausgeklammert und dadurch fühlen sich die Staaten über den Tisch gezogen und dann letztlich benachteiligt. Und da ist auch was dran. Nur die Ironie der Geschichte ist ja jetzt, dass jetzt berücksichtigt keiner die legitimen Anliegen des globalen Südens. Jetzt geht es einfach nur ganz knallhart um die Interessenabgrenzung der Großmächte. Also Thema globaler Süden ist aktuell doch überhaupt völlig vom Tisch.
Frau Peters, wenn wir das alles zugrunde legen, was Sie jetzt gesagt haben über den Zustand, den momentanen Zustand des Völkerrechts. Sie haben mal geschrieben, eine Demokratisierung des Völkerrechts würde jetzt Not tun. Wie kann die aussehen und vor allem, was mich besonders interessieren würde, wie kann das wirklich auch die realen Ungleichen, die sozialökonomischen Ungleichheitsverhältnisse auf der Welt irgendwie abbilden? Kann das Völkerrecht das oder ist das eine Utopie?
Ja, das ist natürlich eine Utopie, aber realistische Utopien im Gegensatz zu komplett naiven Utopien sind natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch eine Aufgabe des Rechts letztlich, eben gegen die Verhältnisse zu wirken. Das ist ja gerade der Punkt. Also wenn alles prima wäre, dann bräuchte man ja gar keine normativen Vorgaben. Ne? Also mit Demokratisierung meinte ich mehr so allgemein, dass das Völkerrecht einfach viel mehr Akzeptanz gewinnen muss in allen Regionen der Welt. Dass also wirklich alle Menschen oder viele Menschengruppen auch in ganz vielen verschiedenen materiellen Situationen auch die Regeln als ihre eigenen anerkennen können. Und das machen können sie natürlich nur dann, wenn sie auch sehen, dass sie selber davon Vorteile haben, dass sie sich befreien können von Unterdrückungsmechanismen, dass sie ein besseres Leben führen können und so weiter. Und da ist jetzt einfach eine zu große Distanz, was aber natürlich normal ist bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen. Ne? Und das Ordnungsschema ist ja einfach, dass wir haben 193 Staaten und jeder Staat vertritt seine Bevölkerung. Aber in Wirklichkeit ist es ja aktuell so, dass ungefähr die Hälfte der Staatsregierungen ihre Bevölkerung eigentlich gar nicht in einem demokratischen Sinne vertreten, sondern einfach nur machen, was ihren Eliten nützt. Ich meine, siehe jetzt im Iran, diese Revolutionsgarden leben da in Saus und Braus. Das ist überhaupt kein religiöses Regime. Das ist also komplett Staat im Staat. Ne? Das ist also und die Menschen müssten mehr selber auch zu Wort kommen oder irgendwie einbezogen werden. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, im globalen Maßstab zu organisieren. Wir sehen ja, wie schwer das schon ist, allein schon in Europa, ne? Aber was es eigentlich meint, ist, es braucht letztlich Akzeptanz, sonst werden die Regeln nicht befolgt. Ne?
Weil die Lage so ist, wie sie ist und es nicht, würde ich sagen, gut steht für das Völkerrecht im Jahr 2026, muss ich diese Frage zum Schluss noch stellen, Frau Peters, und zwar die Frage, wenn man sich historisch ein bisschen so ja die letzten noch nicht mal 100 Jahre anguckt, des Völkerrechts, es gab diesen wesentlichen Schub nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, wirklich Entwicklung von wichtigen Institutionen, die bis heute das Völkerrecht prägen. Unter welchen Bedingungen kann auch die Krise so einen Schub geben oder sind Sie da jetzt gerade extrem pessimistisch als Völkerrechtlerin?
Ja, tatsächlich hat sich das Recht immer dann weiterentwickelt, wenn es richtig geknallt hat. Also bei richtigen Katastrophen nach dem Zweiten Weltkrieg und Holocaust bzw. Shoah würde ich auch als noch Zusammenbruch der Sowjetunion, des sozialistischen Blocks, also Fall der Berliner Mauer als Symbol, auch noch nennen, als so ein Entwicklungsschub. Daraufhin wurden zum Beispiel viele neue Organisationen gegründet, Welthandelsorganisation 1994, die jetzt aktuell auch ziemlich paralysiert ist, Internationaler Strafgerichtshof 1998, der auch sehr stark in der Kritik steht. Und da sieht man schon, wenn ich das jetzt sage, dass dieser Schub, da ist jetzt aktuell so ein bisschen der Wurm drin, weil offenbar die Reformen, die da gemacht wurden, teilweise in Bezug auf Demokratisierung, Menschenrechte, strafrechtliche Verantwortung zu oberflächlich waren und irgendwie nicht richtig verankert sind. Dass also hier dann die Akzeptanz nicht mehr da ist. Also womit wir wieder bei dem sind, was ich vorher gesagt habe. Ne? Die bisherige Erfahrung zeigt, dass der Leidensdruck einfach wahnsinnig groß sein muss und dass dann leider eben immer erst danach was passiert. Anderes Beispiel, Völkermord in Ruanda. Danach dann Idee der Schutzverantwortung. Ne? Das ist sehr, sehr traurig, zeigt aber, wie kurzsichtig die Menschen sind, beziehungsweise wie schwer so eine kollektive Aktion ist. Denn wir haben wirklich sehr viele Probleme auf der Welt, die aber offenbar zu wenig dramatisch sind. Klimawandel ist ja ein Beispiel. Ne? Das wird oft als Slow Violence bezeichnet, ne? Weil es einfach nur langsam geht und nicht so einen dramatischen Knall macht, obwohl die Auswirkungen sehr, sehr schlimm sein werden und schon sind.
Das sagt Anne Peters, Direktorin des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und unter anderem Mitglied im Völkerrechtswissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Ja, und wir haben gesprochen über die Frage, ob das Völkerrecht an sein Ende gekommen ist oder in einer starken Krise ist, zumindest angesichts des Krieges im Nahen Osten, der Angriffe der USA und Israels auf den Iran und des Krieges, der sich daraufhin entwickelt hat. Frau Peters, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, und das war ja auch schon unser aktueller Podcast zum Völkerrecht, zur Zukunft des Völkerrechts, wie es um das Völkerrecht bestellt ist. Hier am Mikrofon war Max Bauer. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch Anregungen und Kritik hoffentlich habt auch an unserer Sendung, dann schreibt uns jederzeit gerne und zwar an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.